Und es ist mir eine besondere Freude, nun als nächste Vortragende die Frau Doktorin Tatja Spöttl anzukündigen, die uns einen Vortrag zum Thema Neuroophthalmologie hält. Sie ist auch die Leiterin der Ambulanz, der Spezialambulanz für Neuroophthalmologie an der Klinik Hietzing. In Hietzing gibt es ja auch eine große neurologische Abteilung und hier ist es eben sehr wichtig, dass auch so eine Spezialambulanz vor Ort ist. Bitte, Tanja.
Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auch online. Ich freue mich, Ihnen heute einen kurzen Einblick in unsere Spezialambulanz der Neuroophthalmologie geben zu dürfen. Ja, warum brauchen wir da eine Spezialambulanz dazu? Im Titel habe ich es schon ein bisschen verraten. Am Auge hängt noch ein anderes, das komplexes Organ dran, die über viele Bahnen miteinander verbunden sind. Auf diesen Bahnen kann es natürlich überall auch zu Störungen kommen, somit auch zu komplexen Symptomen und Krankheitsbildern, die dann eben einer speziellen Diagnostik bedürfen. Und dieser widmen wir uns dann in der Ambulanz. Welche Patienten sollten in unsere Ambulanz zugewiesen werden oder werden in unsere Ambulanz zugewiesen? Hauptsächlich kommen die Patienten von den niedergelassenen Augenfachärztinnen und Augenfachärzten. Und wie der Dr. Segedi schon erwähnt hat, gibt es in der Klinik Hietzing auch eine große neurologische Abteilung, die natürlich ebenfalls Patienten zu uns zuweist. Viele Patienten kommen mit unklaren Sehstörungen, wobei meistens eine Optikusneuropathie die Ursache ist. Eine Optikusneuropathie kann sehr viele Ursachen haben, auf das komme ich später noch einmal zurück. Patienten kommen auch mit unklaren Gesichtsfeldausfällen. In die Notfallambulanz kommen sie oft mit plötzlichem Visusverlust. Sie kommen auch mit Farbsehstörungen, von der Neurologie oft auch mit zentralen Sehstörungen. Sie kommen mit Doppelbildern, die meist durch eine Motilitätsstörung verursacht werden. Da gibt es zumal die sozusagen einfachen Paresen, wie die Abduzensparese oder die Oculomotoriusparese oder Tochlearisparese. Es gibt auch supranukleäre Augenmotilitätsstörungen und auch okuläre Myopathien, wie zum Beispiel die Myasthenia gravis. Diese Patienten kommen auch oft zu uns und wir können auch Nystagmuspatienten abklären. Natürlich kann ich nicht alle Dinge, die wir abklären können, hier aufzählen. Das würde den Rahmen leider sprengen, aber ich versuche hier halt einen allgemeinen Überblick zu geben. Ein größerer Teil unserer Ambulanz besteht auch darin, Pupillenstörungen oder Störungen der Pupillomotorik abzuklären, die dann häufig in einer Anisokorie enden. Und ein kleiner Teil unserer Patienten kommen mit Konversionsstörungen oder aggravieren oder simulieren eventuell sogar. Genau, kurz einen Überblick zur Optikusneuropathie. Manchmal geht die einher mit einer Pupillenschwellung, manchmal nicht. Ein großer Teil unserer Patienten kommen mit einer Neuritis nervi optici, die werden dann auch neurologisch mitbetreut. Eine häufige Ursache für eine einseitige Optikusneuropathie ist die anteriore ischämische Optikusneuropathie, die einerseits durch eine Arteritis temporalis verursacht werden kann, aber auch nicht. Ein großer Teil unserer Patienten kommen von der Neurologie oder werden von uns erst diagnostiziert mit idiopathischer intrakranieller Hypertension. Und wie schon gesagt, die Optikusneuropathie hat extrem viele Ursachen und unsere Aufgabe ist es eben herauszufinden, was die Ursache ist. Dann können die Patienten auch eine Drusenpapille haben, das wäre zum Beispiel etwas, was familiär bedingt ist. Hier ein paar Beispiele, das wäre ein schöner, normaler Sehnerv, aber nur weil wir hier vorne nichts sehen, heißt das nicht, dass die ganze Sehbahn keine Erkrankung vorweist. Hier oben haben wir eine Hyperemepapille bei einem Patienten, wo man sieht, dass die Gefäße so gestaut sind, so etwas tortuotisch, so also geschlängelt. Man sieht so retinale Blutungen, das ist ein Patient, der so eine Präthrombose hat. In den unteren beiden Bildern kann man eine Papillenschwellung auf beiden Augen erkennen, eine sehr ausgeprägte Papillenschwellung beidseits, so ein Patient mit einer Stauungspapille beidseits. Hier ein Beispiel für einen Patienten mit einer Drusenpapille. Da sieht man hier so, wenn man genau schaut, so kleine gelbliche Aufhellungen an beiden Augen. Noch besser sieht man diese Aufhellungen in der Autofluoreszenz, wo sich diese Drusen hyperfluoreszent zeigen. Genau, was machen wir dann mit den Patienten in unserer Ambulanz? Natürlich ist sehr wichtig, einen Sehtest zu machen, um zu sehen, wie gut der Patient sieht. Wir haben da auch noch ein paar Hilfsmittel, um zu überprüfen und einzuschätzen, in welche Richtung denn diese Hirnschlichterung geht. Die Spaltlampenuntersuchung ist natürlich in der Augenheilkunde wichtig. Das machen natürlich auch die niedergelassenen Augenärzte bereits. Und meistens, wenn die dort nichts sehen, schicken sie dann zu uns. Deswegen Flashlight-Test ist auch ein wichtiges Tool, das eigentlich jeder Arzt anwenden kann. Da beurteilt man die Reaktion der Pupille, und zwar im Seitenvergleich. Das kann man feststellen, ob eventuell ein relativer afferenter Pupillendefekt vorliegt. Ein weiterer wichtiger Teil oder ein Bereich, der zur Neuroophthalmologie oder mit der Neuroophthalmologie verbunden ist, ist unsere Sehschule mit unseren Orthoptistinnen, die in der Sehschule Möglichkeiten haben, mit dem Maddox-Kreuz oder mit der Harmswand mit Hilfe von Prismen zum Beispiel Schielwinkel auszumessen, können Motilitätsstörungen feststellen und kontrollieren die Patienten auch im Verlauf. Wir haben Stereotests, um das Stereosehen zu überprüfen. Das wären Screening-Tests, zum Beispiel der Lang-1 und Lang-2-Test. Dann haben wir das Akkommodometer, um zu überprüfen, ob die Patienten eine gute Akkommodation haben. Dann für zum Beispiel Nystagmus-Diagnostik brauchen wir die Frenzelbrille, die man vielleicht auch von der HNO kennt. Und da ist unsere Tonne, mit der wir den optokinetischen Nystagmus auslösen können, wenn keine Pathologie vorliegt. Dann, das sind unsere Farbtests. Die Ishihara-Tafeln werden die meisten kennen. Dann gibt es auch noch den Fansworth-Panel-D15-Test. Das ist auch ein wichtiges Tool in der Neuroophthalmologie, weil auch Patienten mit endokriner Orbitopathie bei uns über diese Ambulanz betreut werden. Das ist der Härtel, also ein Tool, um den Exophthalmus von Patienten zu vermessen. Genau, und wie schon gesagt, ist auch die Diagnostik der Pupillenmotorik bei uns ein wichtiger Teil der Ambulanz, wofür wir das Infrarotpupillometer haben, und natürlich auch machen wir die Tropftests dann mit den Patienten. Das wäre die Mouchon-Tafel, die uns zum Beispiel hilft, abzuklären, ob ein Patient eventuell seine Symptome nur vorgibt. Ein weiteres sehr wichtiges Tool in der Neuroophthalmologie ist die Gesichtsfelduntersuchung. Hier haben wir ein Beispiel von einem Patienten mit einer homonymen Hemianopsie nach rechts. Hier ist zu erkennen, dass die vertikale Mittellinie respektiert wird. Das ist ganz typisch für Läsionen weiter hinten in der Sehbahn. Das zum Beispiel bei einem Patient mit einem Insult linksseitig. Dann haben wir hier ein Beispiel, wo auffällig ist, dass die horizontale Mittellinie respektiert wird im Ausfall des Gesichtsfeldbereichs. Das ist zum Beispiel sehr typisch für die anteriore ischämische Optikusneuropathie. Das sind zwei verschiedene Patienten. Der linke Patient hatte das im Rahmen einer Arteritis temporalis und der rechte Patient hatte es ohne Arteritis temporalis. Dann hier haben wir wieder einen anderen Patienten, das ist aber der gleiche Patient, einmal linkes Gesichtsfeld, einmal rechtes Gesichtsfeld. Das Gerät schreibt uns hierhin innerhalb normaler Grenzen, beziehungsweise hier Grenzfall. Wenn jemand vielleicht genau hinschaut, sieht er schon, wo das Problem liegt. Nämlich hier ist ein vergrößerter blinder Fleck auf beiden Seiten. Das zum Beispiel ist ganz typisch für einen Patienten mit einer Stauungspapille. Dann hier haben wir ein Beispiel für einen Patienten mit einem Zentralskotom auf beiden Augen. Das könnte typisch sein zum Beispiel für einen Patienten mit einer Neuritis nervi optici. In diesem Fall ist es aber eigentlich kein neuroophthalmologischer Patient, sondern ein Patient mit einer altersbedingten Makuladegeneration beidseits. Dann ein weiteres wichtiges Tool, das uns in der Diagnostik hilft, ist die optische Kohärenztomographie des Sehnervenkopfes. Da sehen wir hier eine Infrarotaufnahme, wo man mit diesen grünen Strichen markiert sieht, wo die Schnitte gelegt werden, die uns dann hier dargestellt werden. Und da können wir einerseits auf dieser Seite die minimale Randsaumdicke messen und auf der anderen Seite hier sehen wir, werden so Ringe um die Papille gelegt, wobei hier die Nervenfaserschichtdicke vermessen wird an diesen drei Stellen. Das wäre ein Beispiel für einen Normalbefund, was wir auch daran erkennen können, dass die schwarze Kurve des Patienten innerhalb des grünen Bereichs liegt, das heißt in der Norm einer Vergleichsbevölkerung sozusagen. Im Gegensatz dazu ein Beispiel von einem Patienten mit einer massiven Papillenschwellung, wo im Infrarotbild schon auffällt, dass es nicht in Ordnung ist. Die minimale Randsaumdicke ist hier natürlich deutlich erhöht und auch die Nervenfaserschicht ist natürlich hier angeschwollen. Dann im Gegensatz dazu ist keine Schwellung vorliegend, sondern eine Atrophie. Auch das ist ein Beispiel von einem Patienten mit anterior ischämischer Optikusneuropathie. Typisch dafür ist, dass hier superior vor allem eine Verdünnung vorliegt. Was man im Papillen-OCT noch erkennen kann bei manchen Patienten, ich habe ja vorher schon ein Beispiel gesagt von einem Patienten mit einer Drusenpapille, auch die kann man hier schön darstellen, hier zu sehen. Was noch an Bedeutung zunimmt in der Diagnostik, in der Neuroophthalmologie, ist die Posterior-Pole-Analyse. Dabei wird in der zentralen Netzhaut einfach die einzelnen Schichten vermessen. Da geht es auch wieder um die Dicke vor allem. Hier ein Beispiel von einem Patienten, der am rechten Auge, hier links dargestellt, eine Atrophie hat in dieser Zone. Das ist ein Beispiel von Patienten mit Neuritis nervi optici, vielen Dank, auf der linken Seite. Wir bedienen uns natürlich auch noch weiterer Diagnostik, auch die Radiologie ist wichtig, wie hier ein Beispiel an CT dargestellt. Hier im linken Bild ein Patient mit einem massiven Exophthalmus des rechten Auges oder hier, das ist der Patient, den wir zu Beginn gesehen haben mit der Stauungspapille beidseits, bei dem sich dann so ein riesiges Meningiom diagnostiziert werden konnte. Und auch das MRT ist natürlich sehr wichtig. Das ist nun leider nicht so leicht zu bekommen. Hier sieht man zum Beispiel eine Kontrastmittelaufnahme des Sehnervs, des Sehnervs auf der rechten Seite. Das ist eine Patientin mit einer Kanzerose auf diesem Auge. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen groben Überblick über die Neuroophthalmologie geben. Natürlich gibt es noch viele weitere Erkrankungen, die wir abklären, aber leider lässt sich in 10 Minuten nicht alles darstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Spöttl. Gibt es Fragen aus dem Auditorium zum Thema Neuroophthalmologie? Nichts ad hoc, man kann ja auch sammeln.
Wir haben eine Frage aus dem Chat. Wie behandeln Sie Zentralarterienverschluss bei Patienten unter NOAC?
Naja, es kommt darauf an, wie lang der Zentralarterienverschluss schon hier ist. Das an und für sich ist jetzt nicht unbedingt ein neuroophthalmologischer Fall, sondern gehört eigentlich eher in unsere Gefäßambulanz. Aber prinzipiell werden halt Akutmaßnahmen getroffen, wenn der Zentralarterienverschluss erst vor kurzem passiert ist, dann machen wir eine Pulpusmassage und natürlich muss eine umfassende Abklärung erfolgen. Die Patienten werden bei uns dann auf der Neurologiestation aufgenommen. Das wird eigentlich wie ein akuter Schlaganfall behandelt und es ist auch bekannt, dass ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle in der Zeit danach besteht und deswegen landen die dann bei uns auf der Neurologie auch und werden dort mitbetreut.
Das, was vielleicht noch interessant für Sie ist, wir haben für sehr viele Diagnosen, zum Beispiel auch den Zentralarterienverschluss, feste Prozesse, auf die wir uns geeinigt haben an unserer Abteilung. Das heißt, selbst wenn das um 2 in der Früh passiert, kann man bei uns dann ein für alle zugängliches Programm öffnen und die Schritte einzeln durchgehen, wie das zu behandeln ist. Aber der große Vorteil ist, dass wir eine große Neurologie haben, mit der wir sehr gut kooperieren und die dann stationär auf der Neuro aufgenommen werden, weil es ja ein Schlaganfall ist, der sich am Auge zeigt. Aber eine neurologische Entität. Vielen Dank.